Also wir hatten angefangen, das Loritz-Modell zu besprechen, ohne dass ich groß darauf eingehen werde. Das ist auch ein Teil der Übung. Oh, I should speak in English maybe, because somebody in the listening to the web might understand only in English. Verstehst du Deutsch?
Ja.
Ich bin auch Deutsch, oder? Ah, ich mach mal Deutsch. Also, wir haben das Lorenz-Modell besprochen. Und das ist ein sehr einfaches Modell mit drei Variablen. Kommt aus der Klimatologie. Und der entscheidende Punkt ist der folgende. Wir haben also x-Punkt ist gleich minus Sigma x minus y. y-Punkt gleich minus xz plus rx minus y. Und z-Punkt gleich xy minus bz. Wir haben gesehen, das ist dann auch Teil der Übungsaufgabe, es gibt einen einfachen Fixpunkt oder zwei einfache Fixpunkte, c plus minus gleich plus minus Wurzel aus b r minus 1. Die Wurzel ist aus beiden. Plus minus b r minus 1, da ist die Wurzel. Und r minus 1. Das ist hier der Kontrollparameter r. Und man kann zeigen, dass diese Fixpunkte sind stabil als Funktion von r. Also erstmal existieren sie natürlich nur für r größer gleich 1. Und sind stabil bis ungefähr 24, und es gibt zwei, es gibt zwei davon. Und hier werden sie, hier sind sie stabil. Und hier sind sie instabil. Und was man zeigen kann, ist, dass alle Japonov-Exponente für r größer r kritisch, also für r größer r kritisch gleich 24,7, sind die Japonov, Exponente sind größer 0. Das heißt, Orbits, die in der Nähe anfangen, werden auseinander getrieben. Gleichzeitig, haben wir das letzte Mal schon gesehen, ist die kontrahierte Phasenraum. Also wir haben d nach dx von x-Punkt plus d nach dy von y-Punkt plus d nach dz von z-Punkt ist kleiner gleich 0. Das ist nämlich gleich minus Sigma plus 1 plus b. Und die Parameter sind so gewählt, dass es kleiner als 0 sind. Das heißt, wir haben zwei Sachen, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Das erste sind die Trajektorien oder die Orbits. Diverge. Und das zweite ist, der Phasenraum kontrahiert. Also, es sieht also sehr widersprüchlich aus. Im normalen Fall, wenn Sie sagen, einen normalen Attraktor haben und der Phasenraum kontrahiert, wie wir das gesehen haben, dann kommen die verschiedenen Trajektorien auch immer näher zueinander. Denn wenn der Phasenraum kontrahiert, dann ist alles, was in der Nähe startet, kommt immer noch näher zusammen. Aber beim Lorentz-Modell für R größer RC ist das nicht der Fall. Dort gehen die Trajektorien auseinander und trotzdem geht der gesamte Phasenraum zusammen. Und das ist also sehr counterintuitiv und stellt sich dann heraus, das muss man dann genau untersuchen, dass es einen Attraktor gibt. Es muss einen Attraktor geben, denn der Phasenraum kontrahiert, die Sachen kontrahieren auf einen Attraktor zusammen, dass dieser Attraktor aber besondere Eigenschaften haben. Und dieses nennt man deswegen einen Strange-Attraktor. Also diese komischen oder strange Attractors sind im Allgemeinen dadurch charakterisiert, dass man diese zwei widersprüchlichen Eigenschaften in der Nähe von diesen Objekten haben. Und es stellt sich dann im Allgemeinen heraus, dass die auch ganz besondere geometrische Eigenschaften haben, diese Strange Attractor, weil gleichzeitig die Sachen auseinandergehen und gleichzeitig das kontrahiert, dass das Attractor keine glatte Oberfläche hat. Das heißt, es ist kein Gebilde im Phasenraum, wo die Sachen hingehen, wie zum Beispiel so ein Grenzzyklus. Wir hatten mal einen Attractor, der war ein Grenzzyklus, ist eine glatte Sache, alles geht auf diesen Grenzzyklus hin. Schöne, glatte, eindimensionale Fläche. Sowas ist nicht möglich, weil hier werden die Lyapunov-Exponenten sind dann negativ, die Sachen kontrahieren, Phasenraum kontrahieren, ganz normaler Attraktor. Und also beim Strange-Attraktor kommen die Sachen der Phasenraum zusammen, aber dann werden sie wieder auseinandergetrieben. Und das ist möglich, wenn die Oberfläche kompliziert ist und es stellt sich heraus, als Konsequenz, dass die fraktale Dimensionen haben. Das ist immer schwer zu zeichnen direkt. Das kann man nur mathematisch für den Lorentz-Modell berechnen, numerisch. Aber man kann natürlich sich überlegen, was das Fraktale bedeutet an anderen einfachen Modellen. Und das wollen wir jetzt gleich machen. Was ist denn überhaupt ein Fraktal? Fraktale kann man sich sehr schön an sehr einfachen Beispielen überlegen. Also wenn man so ein Fraktal, so einen Attraktor untersuchen möchte, wie beim Lorentz-Modell, ist das sehr aufwendig. Man muss sehr aufwendige numerische Simulationen machen, um dort sicher zu sein. Ein Fraktal das ist eine selbstähnliche Struktur. Und das sieht man am besten an Beispielen. Zum Beispiel dieses Sierpinski-Teppich. Dann gehe ich von einem Quadrat aus, in diesem Beispiel, das ist ein Beispiel für ein Fraktal, und ich nehme in der Mitte das heraus. Das heißt, mein Objekt sieht so aus. Und das mache ich dann nochmal, weil ich jetzt hier noch 8 Quadrate habe, kann ich die gleiche Prozedur hier nochmal durchführen. Das heißt, von jedem dieser 8 Quadrate mache ich nochmal das gleiche. Das heißt, ich nehme das mittlere heraus und dann ist mein Objekt so. A und so weiter und so weiter. Das mittlere bleibt frei. Ich kann es auch einfach so zeichnen. So. Damit, und das kann ich natürlich wiederholen, weil ich jetzt hier nochmal diese kleinen Quadrate habe und dann kann ich auch wieder das mittlere rausnehmen. Das ist also ein Beispiel für eine selbstähnliche Struktur. Warum selbstähnlich? Weil selbstähnlich heißt, egal ob ich das jetzt ein Zentimetermaß anlege, der ein Zentimeter ist, oder ein Zentimetermaß anlege, der ein Millimeter ist, das Bild sieht genauso aus. Also wenn Sie ein Bild sehen von so einem Fraktal, können Sie nicht sagen, welches ist die Längenskala. Das heißt selbstähnlich. Also ob die typische Längenskala zwischen zwei Löchern ein Zentimeter ist oder ein Angstrom ist, das können Sie nicht sagen, weil das Gebilde selbstähnlich ist. Es hat also keine Längenskala. Und wie kann man dann, kann man jetzt eine fraktale Dimension definieren? Und die Dimension ist ja im Wesentlichen die Fläche. Also die Frage ist, brauchen Sie eindimensionale, zweidimensionale oder dreidimensionale Objekte, um dieses Fraktal zu beschreiben? Also die Fläche oder das Volumen, je nachdem, was also allgemein Hyperkub ist, also die schwarze, das hier, was übrig geblieben ist. Wie viel ist das eigentlich? Es ist ja nicht die ganze Ebene, also nicht was Zweidimensionales. Also so etwas, ein Quadrat, das hat die Dimension 2. Warum? Ich brauche zwei Koordinaten, um das zu beschreiben. Jeder Punkt ist genau hier beschrieben durch zwei Koordinaten. Also Dimension heißt nicht, ich brauche die gesamte Ebene, aber so ein kleines Quadrat hat die Dimension 2. Und etwas Eindimensionales hat die Dimension gleich 1, weil ich eine einzige Koordinate brauche, um das zu beschreiben. Nun, mit den Koordinaten ist das schwer, deswegen überlegt man sich eine andere Definition, die Definition der Dimension. Und zwar, wenn ich das jetzt über... Also ich habe ein Fraktal, das ist hier eingebettet in zwei Dimensionen in diesem Fall. Weil ich das auf der Ebene gezeichnet habe. Ich könnte es natürlich einbetten in drei Dimensionen, indem ich hier immer Kästchen nehme und immer das mittlere vom Kästchen herausnehme. Ich kann auch ein Fraktal in einer Dimension einbetten, kennen Sie vielleicht aus. Dann nehmen Sie eine Strecke, dann nehmen Sie auch von der Strecke das mittlere weg, dann haben Sie zwei Teilstrecken, dann nehmen Sie wieder von der Mitte immer das weg und dann habe ich diese Teilstrecke, diese Teilstrecke, diese Teilstrecke und diese Teilstrecke und so weiter. Also ich kann dasselbe, was ich in zwei Dimensionen gemacht habe, auch in eine Dimension machen oder in drei Dimensionen. Also ich kann das einbetten in verschiedene Dimensionen. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie viele Objekte aus der Dimension, die ich einbette, brauche ich, um das zu überdecken. Das heißt, ich nehme hier in diesem Fall so kleine Scheibchen und nehme Scheibchen, um das zu bedecken. Hier brauche ich kleinere Scheibchen, hier kann ich solche Scheibchen nehmen, um die zu bedecken. Dann kann ich mir überlegen, wie viele von diesen Scheibchen brauche ich, um das Ganze zu bedecken. In einer Dimension würde ich keine Scheibchen nehmen, sondern Strecken. Und in drei Dimensionen würde ich Kugeln nehmen, um das zu bedecken. Das heißt, die Frage ist, how many d spheres are needed to cover the object. Und das heißt, ich habe eine Anzahl und diese Anzahl nenne ich n und L ist der Radius. Also das hier ist hier L und hier habe ich Scheibchen genommen mit einem kleineren Radius L. Gut, und das Volumen in, da drin ist natürlich, das Gesamtvolumen, das ich habe, ist n von L mal L hoch dem gesamten Embedding-Dimension. Das ist also das Volumen, das ich brauche, um das zu überdecken. Aber das ist das Gesamtvolumen. Und jetzt ist die Frage, wie geht n von L, wenn L immer kleiner wird? Und jetzt ist die Definition der Hausdorff-Dimension, wenn n von L proportional zu 1 durch L hoch d Hausdorff. D ist die Hausdorff-Dimension. Und das ist in Limes L gegen 0, also wenn ich immer kleinere benutze. Warum ist das eine vernünftige Dimension? Überlegen Sie sich, das hier ist das Gesamtvolumen, das ich überdecke. Wenn jetzt ich eine normale Fläche habe, ein normales Quadrat, und ich überdecke das mit so kleinen Scheibchen, dann ist ja die Gesamtfläche dieser Scheibchen, die Anzahl der Scheibchen, mal die Fläche, also d ist in diesem Fall gleich 2, und die ist konstant. Denn wenn ich mehr Scheibchen nehme, dann ist ja konstant, das ist die Gesamtfläche, die ich habe. Und wenn ich die Scheibchen mal klein nehme, brauche ich halt immer mehr Scheibchen. Das heißt, n von L, in diesem Fall für ein zweidimensionales Objekt, geht n von L wie 1 über L Quadrat, wenn ich so ein einfaches Objekt habe, weil das zwei Dimensionen ist. Und dasselbe natürlich in einer Dimension, dann ist die Fläche oder die Gesamtlänge, ist die Länge der Strecken, die ich brauche, um zu überdecken, mal L. Das heißt, hier steht immer die Dimension für ganz normale Objekte. Und wenn ich das jetzt aber auch für meine fraktale Dimension, kann ich deswegen auch so definieren, weil hier immer die Dimension steht, die Anzahl Scheibchen, die ich brauche. Gut, und wie ist das jetzt für dieses Sierpinski-Teppich? D gleich 2. Ja, wie viel Scheibe brauche ich? Hier brauche ich 8 Scheiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viele Scheiben brauche ich hier? Hier brauche ich 8 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64. Also 8 mal mehr. Also hier ist die Anzahl n von L geht in 8 n von 8 mal über, wenn ich die Längenskala ein Drittel mache. Also die Längenskala hier ist hier, also L hier ist dreimal so groß wie das L hier. Also n von L ist 8 mal n von 3L. Also n von 3L, also wenn ich das Größere habe, brauche ich nur 8 mal weniger. Das heißt, ich habe also das Folgende hier für das Sierpinski. Ich kann das also, hätte ich gleich als Zwischenschritt machen können. Ich brauche also 3 mal n von L. Ist dann proportional zu, ich glaube, jetzt schreibe ich das mal anders, erstmal den Quotienten hin, dann ist das einfacher. Ich dividiere jetzt einfach n durch n von L' und dann habe ich das sofort. Also, wenn L dreimal größer ist, n von L also n von dreimal L wäre hier, also wenn das hier mein L ist, wenn das hier dreimal L. Gut, also ich dividiere einfach diese beiden durcheinander von zwei verschiedenen Ls. Also habe ich n von L, zum Beispiel n durch L', zum Beispiel dreimal, ist dann nichts anderes als L' über L die Hausdorff-Dimension, das ist dann ja auch umgedreht. Und dann kann ich jetzt den Logarithmus nehmen, dann habe ich Log von NL durch NL' durch Log von, das habe ich mal umgedreht, L' durch L ist dann die Hausdorff-Dimension. Wenn ich einfach den Logarithmus vernehme, links und rechts. Und jetzt können wir das für das Sierpinski-Gadget machen. Dann habe ich das hier, wenn wir oben hinschreiben, dann habe ich also der Logarithmus von d Hausdorff ist der Logarithmus von A8 durch den Logarithmus von 1 Drittel, nee, den Logarithmus von 3, genau. Also wenn ich 3 mal 8 mal größer mache, werde ich dreimal kleiner. Ich habe hier L durch L' und L' durch L'. Und das kann man ausrechnen. Und das ist ungefähr 1,89. Das heißt, dieser Sierpinski-Teppich ist ziemlich löchrig. Das heißt, es ist keine normale Fläche. Also, also wenn Sie den Teppich kaufen, dann bekommen Sie sozusagen null echten Teppich, weil ein echter Teppich hat eine gewisse Fläche. Sie haben keine Fläche, aber Sie bekommen auch mehr als einen Faden. dann entfaden wir eindimensional. Das heißt, wir bekommen halt irgendetwas dazwischen und das ist die fraktale Dimension. Und das ist definiert natürlich in Limes L gegen 0, weil wenn sie immer, immer kleiner werden, mathematisch gesehen, physikalisch gibt es natürlich Grenzen, also physikalisch gibt es natürlich keine echten selbstähnlichen Strukturen, weil ich irgendwo auf die atomare Auflösung komme. Aber mathematisch gilt diese Selbstähnlichkeit immer für kleinere Strukturen. Für größere Strukturen gibt es meistens eher Unregelmäßigkeiten, also auch bei den Strange Attractors. Auf großer Ebene sind sie natürlich noch nicht selbstähnlich, aber wenn ich immer näher, immer näher komme an den Attraktor, wird die Selbstähnlichkeit immer besser und besser. Ja, also es ist immer ein bisschen schwer vorzustellen, selbstähnliche Strukturen. Man kann sie sich aufzeichnen und Bilder machen, aber unser Gehirn ist eher für zwei- und eindimensionale Strukturen ausgelegt und nicht für fraktale Dimensionen, im Allgemeinen jedenfalls. Und dieser Strange Attractor vom Lorentz-Modell ist auch selbstähnlich. Aber das, wie gesagt, ist gar nicht so einfach zu sehen, denn das heißt, Sie müssen Ihre Simulationen, häufig machen Sie eine Poincaré-Abbildung, auf sehr feiner Ebene machen, dann die Strukturen untersuchen, dann diese Selbstähnlichkeit zeigen und dann die Hausdorff-Dimension ausrechnen. Also, die sind ziemlich aufwendig zu untersuchen, die Strange Attraktoren. Gut, wir wollen ein weiteres Beispiel, sehr wichtiges Beispiel von dissipativen Systemen betrachten. Das ist der im Wesentlichen gewandelte Pol-Oszillator. Er dient als Beispiel für was passieren kann, was für Dynamiken ich habe auf verschiedenen Zeitskalen. Im Wesentlichen werden alle Neuronen und neuronale Netze ganz ähnliche Struktur haben. Die haben zwar andere Gleichungen teilweise, aber eine ganz ähnliche Dynamik. Also das ist ein Beispiel für ein allgemeines adaptives System. Und das ist also so, in der Technik haben wir zum Beispiel ganz häufig Zentrifugalregulatoren. Das sind also solche Apparate, die hatte man früher bei den Dampfmaschinen und allen möglichen Maschinen, heutzutage über das elektronisch meistens gemacht. Das sind mechanische Sachen, die man auf diesen Motoren hatten, damit sie nicht zu schnell und nicht zu langsam liefen. Die sollten also regeln die Geschwindigkeit. Also wenn es zu schnell lief, dann ging was nach außen. Zum Beispiel eine typische Sache, dann hatten sie hier zwei Gewichte und hier haben sie ihre Rotationsachse und die wurden hier danach, wenn das also sehr schnell rotierte, dann wurden die Gewichte, hier konnten sie sich durch die Zentrifugalkraft hier nach oben bewegt, aber die Schwerkraft hat sie natürlich nach unten gedrückt, dann haben sie auch nach außen, weil sie nach außen kamen, war das natürlich schwerer, sie dort zu beschleunigen, das heißt, der Motor hatte eine gewisse Kraft, wurde der Motor wieder langsamer, dann ging sie wieder runter und bis es sich dann eingeregelt hat, wenn sie wieder ganz unten waren, war das Drehmoment wieder kleiner. Also es gibt solche mechanischen Systeme, Zentrifugalregulatoren, um das zu regeln. Das kann man natürlich alles elektronisch heutzutage machen, aber diese ob es jetzt nun elektronisch oder mechanisch ist, egal, die Differentialgleichungen sind dieselben. Ein Beispiel davon, nicht unbedingt genau das, aber sowas Ähnliches, ist der Van der Pol-Oszillator, also ein Oszillator, etwas, was rotiert und was geregelt wird auf eine gewisse Amplitude. Das ist also eine Amplitudenregulation. Gut, und das schreiben wir mal auf. Der hat die folgende Differentialgleichung. x2 Punkt plus x gleich 0. Das ist der normale harmonische Oszillator, der schwingt mit der Frequenz. Und dann habe ich hier einen Dämpfungsterm, minus Epsilon. Und 1 minus Epsilon Quadrat mal x Punkt. Nicht? Erinnern Sie sich, die Dämpfung ist proportional zur Geschwindigkeit. Das ist immer bei der Reibung. Wenn Sie mit dem Auto fahren, die Reibung ist proportional zur Geschwindigkeit. Und hier ist die Reibung aber nicht konstant proportional zur Geschwindigkeit, sondern hängt davon ab, ob es ihre Geschwindigkeit, das heißt ihre Amplitude, wie groß ihre Amplitude der Schwingung ist. Das heißt, Sie haben so einen Oszillator, sagen wir mal ein Pendel, das hin und her pendelt. Oder Sie können sich auch überlegen, dass es so eine zweidimensionale Bewegung macht. Und wenn es schön viel pendelt, nämlich mit der Amplitude 1, wenn das hier x ist, dann gibt es keine Reibung. Aber wenn Sie sich zweidimensional vorstellen, wie bei hier, wenn Sie sich schön eine Schwingung machen mit einer großen Amplitude, dann haben Sie keine Reibung, weil dann ist die Reibungskern 0. Aber wenn Sie sehr kleine Schwingungen haben, dann ist der Reibungsterm negativ. Also, Friction ist Hater 0, Form 1, 4 und das hatten wir auch bei dem anderen Oszillator, den wir ganz am Anfang betrachtet haben. Also für sehr, sehr kleine x ist das negativ, das heißt, die nehmen Energie auf. Das können wir gleich sehen. Für große x geben sie Energie ab, sie haben normale Reibung. Das heißt, sie möchten nach x gleich 1 kommen. Das können wir ganz einfach sehen, indem wir es in die kanonische Form bringen. X Punkt ist gleich y. Die kanonische Form ist Differentialgleichung erster Ordnung. Und y Punkt, das ist also x2 Punkt, ist genau dieser Teil hier, ist gleich Epsilon 1 minus x Quadrat, y minus x. Das ist also der Van der Pol-Oszillator als Funktion, als Differentialgleichung erster Ordnung. Und ob es dissipativ ist oder nicht, schauen wir immer mit dem Gradienten von x Punkt an, also als Vektor. Das hier ist gleich 0. Und y Punkt nach y ist gleich epsilon 1 minus x Quadrat. Und wie gesagt, das ist positiv, wenn x Quadrat kleiner als 1 ist, das heißt, die Reibung ist negativ, sie nehmen Energie auf. Und für große x ist es negativ, das heißt, sie haben Dissipation, der Phasenraum kontrahiert. Das ist der berühmte Van der Pol-Oszillator. Sieht relativ einfach aus, hat aber ein recht kompliziertes Phasendiagramm. Ist ein bisschen schwierig zu behandeln. Insbesondere werden wir zwei Sachen betrachten. Zwei Fälle. Den ersten Fall ist Epsilon viel, viel kleiner als 1. Also schwache Reibung. Und der zweite Fall, den wir betrachten werden, ist Epsilon viel, viel größer als 1. Also wenn der Reibungsterm, der dissipative Term, sehr, sehr stark ist. Gut. Fangen wir an mit dem ersten Term. Und zwar, das ist ein Beispiel, deswegen wollen wir es auch ein bisschen durchrechnen, von Störungstheorie. Also, Sie haben ein dynamisches System, das können Sie lösen, wenn Epsilon gleich 0 ist. Für Epsilon gleich 0 ist die Lösung sehr einfach. Wir haben x2-Punkt plus x gleich 0. Das kennen wir. Die Lösung ist x0 von t gleich irgendeine Konstante an a mal e hoch i Omega 0 von t plus eine Phasenverschiebung, wenn Sie wollen, plus das konjugiert Komplexe, damit ich eine reelle Lösung habe, und die Frequenz Omega 0 ist gleich 1. Das ist einfach die Lösung. Also Sie schreiben einfach hier eine 1 hin, Sie leiten es zweimal ab und dann bekommen Sie ein minus 1, minus 1 plus 1 gleich 0. Die allgemeine Idee ist dann bei der Störungstheorie, ich kenne die Störung vom einfachen System, also wenn ich jetzt ein kleines Epsilon habe, dann sollte meine Trajektorie in der Nähe sein von dieser Lösung des ungestörten Systems. Das ist die Idee von Störungstheorie. Und in diesem Fall gibt es zwei verschiedene. Das ist die Standard, die brauchen wir jetzt nicht. Standard. Dann würden wir sagen, x von t, also als Funktion von Epsilon, t ist gleich x0 von t plus Epsilon, eine Korrektur, Delta x von t plus Epsilon Quadrat, Delta Strich x von t und so weiter. Also in der normalen Störungstheorie würden Sie sagen, okay, meine Trajektorie ist die ungestörte Lösung plus eine Korrektur proportional zu Epsilon, das mache ich, wenn ich die Ljapunov-Exponenten ausrechne, plus Epsilon Quadrat und so weiter. Das klappt hier nicht gut, weil ich hier weiterhin die Grundfrequenz einer zyklischen Bewegung habe. Ich habe eine zyklische Bewegung mit Omega 0. Aber hier geht das nicht. Ist Omega Epsilon gleich Omega 0 plus Epsilon Delta Omega und so weiter. Also die Frequenz, mit der sich das System schwingt, wird durch diese Nichtlinearität sich auch verändern. Das heißt, ich muss einen allgemeineren Ansatz machen, das nennt man in diesem Fall säkuläre Störungstheorie. Das heißt, ich muss auch zulassen, dass die Frequenz sich ändert. Also dieser Ansatz hier, der Standardansatz, ist in Ordnung für kurze Zeit, auch hier. Da ich aber interessiert bin, zyklische Bewegungen zu beschreiben, auch über längere Zeiten, muss ich mir auch überlegen, dass die Frequenz sich ändert. Über kurze Zeiten kann ich das natürlich miteinander verwurstellen, dann ist die Frequenzänderung, kann ich auch für kurze Zeiten entwickeln. Das heißt, mein Ansatz ist der folgende, x von t ist ein a von t jetzt, t ist hier, nehmen wir gleich ein Epsilon von t, schreibe es mal voll aus, mal e hoch i t, das ist also meine ungestörte Lösung, aber ich lasse jetzt zu, dass die Amplitude auch von der Zeit abhängig ist, das heißt, wenn ich das exponentiere, ist das dasselbe, wenn ich die Frequenz ändere. Weil ich eine reelle Lösung habe, brauche ich hier noch das Konjugiertkomplexe. Epsilon von t mal e hoch minus i t. Plus, jetzt habe ich noch meine normale Störung, x1 von t, nenne ich sie in diesem Teil. das war hier mein Delta X. Das ist also meine normale Störungstheorie. Ich habe noch eine kleine Addition, aber zusätzlich lasse ich hier noch, dass die Amplitude der ungestörten Lösung sich auch ändert. Und diesen Ansatz muss man jetzt nur einsetzen in die Differentialgleichung nach Epsilon entwickeln und ausrechnen. Alles systematisch nach Potenzsätzen rein von Epsilon entwickeln. Und hier haben wir eine Zeit Epsilon von T, das nehmen wir meistens groß T genommen. Warum? Weil wir annehmen, dass die dass es hier also eine kleine Änderung ist. Das heißt, wenn ich das exponiere, im Exponenten schreibe, also wenn A von Epsilon T gleich E hoch I, sagen wir irgendetwas, A mal Epsilon von T ist, dann heißt es ja, dass ich hier eine insgesamt, wenn ich das damit multipliziere, E hoch I T mal 1 plus A Epsilon hätte. Das heißt, ist genau die Form, die ich haben möchte. Die Frequenz oben hat sich durch ein kleines Epsilon geändert. Deswegen hier diese allgemeine Darstellung Epsilon mal T für die Zeitabhängigkeit hier. Ja, jetzt muss ich das alles brutal einsetzen und ausrechnen. Gut, dann muss man die einzelnen Terme, die man braucht, im Van der Pol-Oszillator sich einfach erstmal alle aufschreiben. Das heißt, man muss sich nacheinander aufschreiben, was ist x Quadrat, was ist x Punkt und was ist x 2 Punkt. Und wenn man sich diese drei Terme aufgeschrieben hat, dann kann man sie alle hineinsetzen und nach Epsilon ausrechnen. Also das Erste, was ich sicherlich brauche, ist x², denn das kommt hier vor. Also was ist x² bei diesem Ansatz? x² ist gleich a² mal e hoch 2it plus 2a Betrag zum Quadrat. Das ist, wenn ich das hier quartiere, dann geht das hier weg und ich habe das Quadrat von a zum Quadrat mal Konjugiertkomplex plus a Stern Quadrat e hoch minus 2et und dann plus 2 Epsilon x1 mal a e hoch it plus a Stern e hoch minus it. Plus höhere Ordnung in Epsilon, also wenn ich das hier quadriere, bekomme ich Epsilon Quadrat, das brauche ich jetzt nicht mitzunehmen, weil ich hier eine Taylor-Reihe mache in Epsilon. Das heißt, was ich eigentlich habe hier ist Epsilon mal 1 minus x Quadrat. Das wird einfacher, weil ich ja das Ganze noch mit Epsilon Quadrat multipliziere. Dann bekomme ich hier Epsilon mal 1 minus 2 Betrag zum Quadrat, das glaube ich hiervon. Minus, schreib's mal auf, dann erkläre ich nochmal kurz warum. Minus Epsilon mal a Quadrat hoch 2it plus a Stern zum Quadrat hoch minus 2it. Denn wenn ich das Epsilon hier multipliziere mit dem Epsilon, habe ich ein Epsilon Quadrat, das schmeiße ich weg, das ist höhere Ordnung, also fällt dieser Term sowieso weg. Das heißt, ich habe nur Epsilon mal minus den hier und das ist genau, also das hier, also 1 minus den 2 und dann diese beiden Terme sind hier. So geht es also zu. Dann der nächste Term, den ich brauche, ist x Punkt. Denn x-Punkt kommt in meiner Differentialgleichung auch vor. Gut, jetzt muss ich einfach hier ableiten. Dann habe ich eine Ableitung hier, eine Ableitung hier, eine Ableitung hier, eine Ableitung hier und eine Ableitung hier. Und das ist jetzt also dann folgendermaßen. Epsilon AT plus IA mal E hoch IT plus das Konjugiertkomplexe plus Epsilon X1 Punkt, wobei wir hier abgekürzt haben, AT ist gleich dA von T nach dT. Also, wenn ich die Größe hier nach klein t ableite oder nach dem Argument, dann bekomme ich hier ein Epsilon davor. Das IA bekomme das I, bekomme ich durch die Ableitung hier von dem Exponenten. Dann bekomme ich das Ganze von dem Konjugiertkomplexen hier und das ist die Ableitung einfach von hier. Gut, und jetzt kann ich das Ganze noch miteinander multiplizieren, denn eigentlich habe ich jetzt x Punkt mal 1 minus x Quadrat in meiner Differentialgleichung stehen. Das heißt, ich muss das nur miteinander multiplizieren. Also Sie sehen sozusagen, wenn man Schritt für Schritt geht, Sie haben eine bisschen komplizierte Rechnung, aber Sie gehen Schritt für Schritt, dann ist es ja eigentlich ganz einfach. Wenn man aber alles auf einmal machen würde, alle diese Terme auf einmal einsetzt, dann kann man da leicht durcheinander kommen und da schleichen sich Fehler ein. Deswegen einfach Schritt für Schritt gehen und 2, 3 Zahlen mehr schreiben und dann wird das ganz übersichtlich. Das ist eine allgemeine Strategie. Lassen wir das kurz zu Ende machen. Dann haben wir also Epsilon von 1 minus x Quadrat mal x Punkt, das ist, was wir brauchen. Und welche Terme habe ich dann? Dann habe ich den Term A von hier oben, was dort stehen bleibt. Und den da unten. Also, das ist Epsilon von 1 minus 2 A Betrag zum Quadrat. Das Ganze hier kann ich multiplizieren, muss ich jetzt multiplizieren mit x Punkt. Und beim x Punkt gibt es den Term mit Epsilon Epsilon, weil ich aber schon überall Epsilon habe, fällt bei der Multiplikation hiermit, das ist ja alles schon proportional zu Epsilon. Also für x Punkt brauche ich nur noch diesen Term hier, I, A, E, I, T plus Konjugiertkomplex. Denn die anderen Terme sind proportional zu Epsilon und fallen dann weg. Das heißt, ich habe diesen Term hier mal I, A, E, I, T ist Konjugiertkomplex und den zweiten Term minus Epsilon A Quadrat E auf 2 I, T plus, in diesem Fall muss ich es mal ausschreiben, A Stern Quadrat E hoch minus 2 I T und dann mal denselben Term hier, I A E hoch I T minus I A Stern E hoch minus I T. Gut. Ich glaube, dann machen wir das nächste Mal weiter. X2-Punkt ist dann auch nicht mehr schwierig. X2-Punkt leite ich noch ein zweites Mal ab. Dann weiß ich schon, hier kann ich ein zweites Mal ableiten, hier kann ich nicht ein zweites Mal ableiten, denn wenn ich das mache, bekomme ich hier ein Epsilon Quadrat. Das heißt, ich kann hier noch ein zweites Mal ableiten. Und was hat sich auch damit dann? Gut, vielleicht schreiben wir das gerade noch hin, dann können wir das nächste Mal zusammen machen. Also x2-Punkt ist dann gleich 2i epsilon a t minus a mal e hoch i t plus Konjugiertkomplex plus epsilon x1-2-Punkt. Das 2 kommt halt daher, weil ich diesen Term einmal nach hier und einmal nach hier ableiten und hier kann einmal nach hier, deswegen bekomme ich das 2. Und wenn ich hier noch ein zweites Mal ableite, mal hier, komme ich in i Quadrat, komme ich hier minus 1. Gut, das Ganze verwurschteln wir dann das nächste Mal und diskutieren dann die Gleichung. Und das ist dann eigentlich dann wieder eine sehr interessante Überlegung, wie ich aus dem Ergebnis dann bekomme, das dynamische Verhalten bekomme.